weil nun ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof zur Überprüfung der EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ansteht, will der neue Bundesjustizminister Heiko Maas vorerst keinen Gesetzentwurf für die Übernahme der Richtlinie in nationales Recht vorlegen, obwohl dies im Koalitionsvertrag steht, der allerdings vor dem Verfahren in Luxemburg geschlossen wurde. Neben Innenministern CDU-regierter Länder machen auch der Justizminister von Baden-Württemberg, Rainer Stickelberger, und sein Innenministerkollege Reinhold Gall, beide von der SPD, mit öffentlicher Kritik Druck auf Maas, die Richtlinie bald umzusetzen.
Ich hoffe, dass bei der geplanten Klausur des Bundeskabinetts Ende Januar alle Unklarheiten beseitigt werden,
lässt sich Gall vom Spiegel zitieren. Laut SWR sagte Gall, man dürfe
nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten.
Unterstützung bekamen die beiden SPD-Minister vom Chef der CDU-Landtagsfraktion Peter Haug. Nur die Grüne Jugend und die FDP halten bisher dagegen. Worum geht es? Und warum wäre der Sankt-Nimmerleins-Tag vielleicht der beste Zeitpunkt, um die Richtlinie umzusetzen? Wir fragten den Juristen Patrick Breyer. Breyer hat zum Thema Vorratsdatenspeicherung seine Dissertation geschrieben und ist derzeit Fraktionsvorsitzender der Piratenpartei im schleswig-holsteinischen Landtag. Zunächst zum weiteren Verfahren.
Also es ist so, dass der Generalanwalt jetzt sein Gutachten vorgelegt hat vor einigen Wochen und dass der Europäische Gerichtshof jedenfalls in der ersten Hälfte dieses Jahres vermutlich entscheiden wird, ob diese EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung überhaupt mit unseren Grundrechten zu vereinbaren ist. Verschiedene Verfassungsgerichte haben sich schon mit der Frage beschäftigt. Einige Gerichte sind zu der Meinung gekommen, Vorratsdatenspeicherung sei nicht zu beanstanden. Andere wiederum sind zu der Meinung gekommen, Vorratsdatenspeicherung ohne Anlass flächendeckend ist mit den Grundrechten unvereinbar und rechtswidrig. Und wieder andere Gerichte, unter anderem in Deutschland, sind der Meinung gekommen, jedenfalls so, wie es bisher gemacht wird, geht es nicht und haben sie deswegen auch für nichtig erklärt. Und vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus und hoffe auch darauf, dass die Richtlinie jedenfalls so, wie sie jetzt ist, keinen Bestand haben kann und dass damit eben auch der Zwang für Deutschland entfällt, etwas umsetzen zu müssen, was hierzulande zwei Drittel der Menschen nicht wollen, wie verschiedene Umfragen zeigen. Eine verdachtslose Speicherung von jedermann einfach ins Blaue hinein ist nicht eines Rechtsstaats würdig und deswegen finde ich es auch nicht gut, dass uns die EU dazu zwingen will.
Nun ist ja dadurch, dass sich der neue Innenminister Heiko Maas geweigert hat, die Vorratsdatenspeicherung in deutsches Recht umzusetzen, neue Situation entstanden. Er selbst beruft sich da auf Kritik des Anwalts am Europäischen Gerichtshof. Was waren denn die Punkte gegen die Vorratsdatenspeicherung in der Form, wie die Vorlage vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde, die da kritisiert wurden? Um was geht es?
Ja, bei der Vorratsdatenspeicherung geht es ja darum, dass ohne jeden Verdacht flächendeckend sämtliche Verbindungen, die wir per Telefon oder SMS oder Handy, aber auch per E-Mail zum Beispiel oder Internetverbindungen, dass sämtliche Verbindungen festgehalten werden sollen, mit wem wir wann in Kontakt getreten sind, bei mobilen Geräten, sogar wo wir uns aufgehalten haben. Und das für die gesamte Bevölkerung einfach, weil man es irgendwann mal brauchen könnte zur Verfolgung einer Straftat. Das bedeutet aber, dass im Grunde genommen unsere gesamten sozialen Kontakte, also unser gesamtes soziales Umfeld und dadurch eben auch sehr private Informationen gesammelt werden, nämlich zum Beispiel, wenn ich bei einem Strafverteidiger anrufe oder bei einer AIDS-Beratungsstelle, dann ist eben oft schon alleine aus einem Kontakt oder alleine, dass ich irgendwo wo gewesen bin, vielleicht auch mit jemand anderem, nachvollziehbar, worum es dabei gegangen ist und Rückschlüsse auf das Privatleben. Und
darf deswegen, ich da mal einhaken? Ja. Da die Telekom-Firmen ja Rechnungen stellen müssen, werden die Daten ja sowieso gespeichert. Was ist der Unterschied?
Also in vielen Bereichen ist keine Speicherung erforderlich, zum Beispiel im Bereich Internetzugang, weil da verbreitet Flatrates genutzt werden. Auch eine Speicherung der Standorte, wo ich mich aufhalte mit meinem Handy, ist zur Abrechnung nicht erforderlich, aber auch nicht zum Beispiel eingehender Verbindungen. Also es werden sehr viel mehr Daten gespeichert, als zur Abrechnung nötig sind. Bisher kann man sich vor einer Speicherung schützen, indem man Flatrates bucht oder zum Beispiel kostenfreie Rufnummern anruft, Künftig soll alles gespeichert werden, ob zur Abrechnung nötig oder auch nicht. Und gerade im Bereich E-Mail zum Beispiel ist es ja zur Abrechnung überhaupt nicht nötig, irgendwelche Daten zu speichern, mit wem ich korrespondiere. Das ist so, wie wenn quasi festgehalten würde, mit wem ich Briefe schreibe, also ein Unding.
Nun hat der Innenminister von Sachsen, glaube ich, gesagt, also man bräuchte hier dringend dieses Gesetz, um schwere Straftaten zu verhindern oder aufzuklären.
Ja, die Praxis hat das widerlegt und hat gezeigt, dass während in Deutschland das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, damals ja schon von der Großen Koalition verabschiedet, in Kraft gewesen ist, dass damals tatsächlich die Aufklärungsrate zurückgegangen ist und nicht angestiegen ist. Das heißt, dass diese verdachtslose Speicherung gar keine Auswirkung hat auf die Aufklärung von Straftaten, was ja eben auch gut zu erklären ist, da sie eben gerade verdachtslose Fälle betrifft, das heißt in Fällen, in denen gar kein Verdacht einer Straftat vorliegt. Sie hat sogar kontraproduktive Wirkungen auf die Strafverfolgung, indem nämlich alle Personen sozusagen damit rechnen müssen, gespeichert zu werden und damit die Nutzung von Umgehungstechniken, zum Beispiel Anonymisierungsdiensten oder auch unregistrierten Handykarten oder Ähnliches zunimmt. Und wenn man diese Technologien einsetzt von Seiten der Straftäter, dann kann man eben auch im Verdachtsfall nicht mehr überwachen, weil das im Ausland nicht so ohne weiteres möglich ist. Und dadurch wird letztendlich der Strafverfolgung sogar geschadet. Und das ist eben die Ursache dafür, dass die Aufklärungsrate tatsächlich zurückgegangen ist.
Wie ist denn zurzeit die Praxis, also auch ohne dieses Gesetz? Kommt da die Polizei an irgendwelche Daten einfach nicht ran oder was?
Zurzeit haben wir durchaus eine überdurchschnittliche Aufklärungsquote im Bereich des Internets. Das heißt, wir haben durchschnittlich, wenn man alle Straftaten betrachtet, werden etwas mehr als die Hälfte, so 56% der registrierten Straftaten aufgeklärt, während es bei Straftaten, die im Internet begangen werden, sogar 60% sind. Das heißt, schon ohne Vorratsdatenspeicherung ist es überdurchschnittlich leicht, sozusagen Menschen nachzuverfolgen im Netz, einfach weil eben viele Spuren entstehen, weil viele Unternehmen Daten sammeln, die, auch wenn sie nicht zur Abrechnung erforderlich sind, das heißt, die Polizei hat schon viele Möglichkeiten gezielt zu ermitteln. Vor allem kann man ja, wenn ein Verdacht tatsächlich vorliegt, dann eine Art Fangschaltung schalten, eine Speicherung im Einzelfall vornehmen. Wir würden uns auch wünschen, dass man das noch weiter erleichtert, zum Beispiel im Sinne eines Quick-Freeze-Verfahrens. Das heißt, dass sozusagen auf Zuruf auch die Daten eines Anschlusses gesichert werden und dann später mit richterlichem Beschluss herausgegeben werden können.
Aber nur mit richterlichem Beschluss, meinen Sie?
Das ist deswegen wichtig, weil es sich um sehr, sehr sensible Daten handelt, wer mit wem in Kontakt steht, wer sich wo aufgehalten hat. Das lässt tiefgreifende Rückschlüsse auf unser Privatleben zu. Es ist so, dass im Moment täglich etwa 200 Verkehrsdatensätze über jeden Menschen im Durchschnitt entstehen, wenn man alleine das Telefonieren, das Schreiben von E-Mails, Internetverbindungen nimmt. Und dementsprechend ist quasi alle paar Minuten von uns nachvollziehbar, mit wem wir in Kontakt sind, wo wir uns gerade aufhalten und so weiter. Das heißt, dass letztendlich ein Großteil unseres Privatlebens, aber auch der Berufslebens abgebildet wird in diesen Daten. Und deswegen sind die so sensibel und müssen sie geschützt werden vor Missbrauch, den es in der Vergangenheit häufiger gegeben hat. Zum Beispiel haben Mitarbeiter der Telekom Daten verkauft. Und dementsprechend ist die einzige Möglichkeit, um einen Missbrauch dieser sensiblen Daten zu verhindern, eben sie nicht speichern zu lassen.
Nun könnte ja jemand sagen, ja, aber die NSA hört ja alles mit.
Ja, vor der NSA kann man sich noch schützen, wenn man sozusagen innerhalb Deutschlands kommuniziert. Alles hört sie auch nicht mit, Verschlüsselungen und so weiter bleibt natürlich auch weiterhin möglich. Es ist allerdings richtig, dass man sich schützen muss, auch vor der NSA. Nur die hat natürlich nicht Zugriff auf das deutsche Telefonnetz. Das heißt, unser Gespräch, was wir jetzt gerade führen, zum Beispiel, wird hoffentlich der NSA nicht zugänglich sein, sage ich mal so. Die NSA zapft ja der internationalen Knotenpunkte ab und die kann nicht vollständig alle Kommunikation nachvollziehen, wenngleich es sehr viele ist, die übers Ausland läuft, gerade im Internetbereich. Läuft viel Kommunikation über das Ausland. Da müsste man wirklich viel tun, um das auszuschließen. Da bleibt ja die Bundesregierung leider untätig. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob irgendwie bei der NSA Daten gesammelt werden oder ob die bei privaten Unternehmen hier in Deutschland gesammelt werden und quasi auch dem Zugriff der Polizei und Strafverfolgung hier ausgesetzt sind.